Das ist Leben ohne Anbetungslieder. Wäre sehr arm. Es ist so schön, das zu sehen und immer wieder mitzuerleben, dass man durch Anbetungslieder einfach schon innerlich mit Gott im Gespräch sein kann und ihn anbeten. Und vielen Dank für das Aussuchen dieser Lieder, Thomas. Es passt wie immer sehr gut. Unser heutiger Text, der kommt aus Johannes 12, besonders Vers 21, aber ich lese mal 20 bis 23. Okay. Unter denen, die zum Fest nach Jerusalem hinaufzogen, waren, um anzubeten, befanden sich auch einige Leute nicht jüdischer Herkunft. Sie wandten sich an Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und baten ihn: Herr, wir möchten gern Jesus kennenlernen. Philippus ging zu Andreas und teilte mit ihm das mit, worauf Andreas und Philippus zusammen zu Jesus gingen, um es ihm zu sagen. Wäre jemand so lieb und mir ein bisschen ein Glas Wasser irgendwie beschaffen? Die Medizin, die ich nehme, die pappt mir lieber zusammen. Wenn man irgendwie was hat, das können wir auch hier aus der Toilette einfach rauslassen. Irgend so ein kleines Becherle. Oder dahinter steht eine Wasserflasche, das ist auch nicht schlecht, am hinter am Fenster, wem gehört denn die? Ja, okay, nur einfach ein bisschen Wasser, das wäre gut. Also der Fokus ist das Wort. Danke, Thomas. Ja, danke. Der Fokus ist das, was die galiläischen Männer, beziehungsweise die nicht-jüdischen Männer, die da hinaufziehen, zum Philippus gesagt haben. Darum geht es mir heute, Herr, wir wollen Jesus sehen, in der Luther, und jetzt in der NGÜ, die ich gerade gelesen habe, Herr, wir wollen Jesus kennenlernen. Da gehe ich nachher auch noch ein bisschen drauf ein, das ist unser Fokus. Und ich finde, in unserem Leben ist es des Öfteren so und kontinuierlich so, dass Jesus neu einjustiert werden muss. Bei Sakio Joni. Es war ein nepalesisches, alles schon gerichtet. Gott hält das. Ja, danke schön. Genau. Dass das immer wieder neu einjustiert werden muss. Wir sehen bei den Männern hier, bei den Griechen, so, dass es ein Anfang ist. Aber ich finde zum Beispiel, heute in meiner persönlichen Situation muss ich neu das einjustieren. Und neu buchstabieren, was das für mich bedeutet, wenn ich zu jemand suche oder auch zum Herrn selber, Herr, ich möchte dich sehen, ich möchte dich kennenlernen. Also wir sind hier auf dem Wege, das ist alles nicht fertig. Zurück zu dem kleinen Häufchen von Griechen, die den Gott der Juden und deren Monotheismus attraktiv finden. Also die kommen von einem Kontext der Anbetung von allen möglichen Göttern, und die finden den Gott Yahweh der Juden so attraktiv, dass sie deshalb sogar zum Passafest nach Jerusalem reisen, zusammen mit Tausenden von anderen Menschen, zusammen mit Juden, aber sie sind ja keine Juden, sie sind Griechen, sind aber aus irgendwelchem Grund, und der Grund in meinen Augen ist Gott, so interessiert, dass sie dem Gott, dass sie dorthin gehen, also sie hören nicht nur davon, dass das so ein guter Gott ist oder dass der viele Dinge für sein Volk tut, sondern sie reagieren darauf und sie gehen zu dem Passafest. Und stellen wir uns mal vor, wir sind jetzt einfach auch mit dabei und kommen da nach Jerusalem und tausende von anderen Menschen und ein riesiger Trubel ist um uns her. Und dann sind sie als Griechen, sind sie ein Stück weit mit der sind sie ein Stück weit Orientale. Und sie nehmen hier auch den Weg, nämlich sie suchen einen Vermittler. Sie will eigentlich selber wahrscheinlich von Jesus gehört, alles Mögliche schon. Und sie suchen jetzt einen Vermittler, nämlich den Philippus, ein Jünger Jesu, um zu ihm zu kommen. Sie gehen nicht direkt zu ihm, sondern respektvoll gehen sie zum Philippus und der soll geht dann noch zum Andreas und sie bringen ihn dann letztendlich zu Jesus. Vielleicht hat der griechische Name Philippus sie ermutigt, zu ihm zu gehen, wir wissen es nicht genau. Und das Wort Herr ist in dem Fall eine höfliche Anrede, so ähnlich wie wir es hier bei uns kennen. Also sie sind hier in Bewegung und haben schon einige Schritte Richtung Yahweh und jetzt aber noch darüber hinaus zu Jesus gemacht. Gleichzeitig ist aber so, dass der Gegenwind für die Pharisäer gleich über die Jünger und Jesus zunimmt. Nämlich die Suche, alle Welt läuft ihm nach. Da meint es Jesus mit, als ihm und alle Welt, es sind vordringlich Juden, aber auch immer wieder eine kleine Gruppe von Heiden, von Griechen, die nicht zu den Juden gehören. Und die kleine Gruppe von Griechen kann man suchen, die repräsentieren auch, dass alle Völker letztendlich zu Jesus gezogen werden. Und meine Ansicht ist, warum die kleine Gruppe oder jeder von uns irgendwann einmal begonnen hat, sich Jesus zu nähern und versucht, ihn mehr zu verstehen, ist, weil Gott uns zieht, da passiert etwas in der geistlichen Welt, das Menschenherz eröffnet. Und wir beten und sehnen uns danach, das, was die Andrea zeugnishaft gesucht hat und noch mehr darüber hinaus, was in einer Gemeinschaft vor sich geht, dass das genau passiert. Dass Gott junge Menschen, neue Menschen, ältere Menschen, mittelalterliche Menschen, Kinder mit einer Botschaft so anrührt, dass etwas passiert, dass sie selber beginnen zu folgen. Daheim muss ich nicht so viel reden, aber das ist eigentlich gut, weil man ja kontinuierlich den Wasservorrat auffüllen soll. Also, sehr wahrscheinlich, wie schon gesagt, haben die kleine Gruppe von Griechen schon vorher irgendwie von Jesus gehört, von seiner Lehre und von seinen Taten. Und deshalb sind sie, wie gesagt, dahergekommen, das war in ihrem Hinterkopf. Und da sieht man, wie Gott Menschen bewegt. Es geht nicht nur darum, dass man intellektuell gewisse Dinge wissen, sondern die haben in sich gespürt, sie wollen jetzt in Richtung Jesus und sie wollen mehr von dem Mann wissen. Aber sie wollte ihn nicht nur körperlich, physisch sehen, mit ihren Augen. Hinter dem griechischen Wort Horao steckt mehr. Und zwar folgendes. Sie wollte mit ihm reden. Sie wollte ihn sogar bis hin zu interviewen, also sie wollte Fragen stellen. Sie wollte ihn persönlich kennenlernen und verstehen. All das steckt dahinter, wenn sie suchen, Herr, wir wollen Jesus sehen. Und die griechische Grammatik, die lässt uns sogar vermuten und erkennen, dass der Wunsch kontinuierlich vor ihnen anliegen war. Nicht nur kurz einmal, sondern kontinuierlich ist das hervorkommen, dieser Wunsch. Und vielleicht ist es wahrscheinlich, wie es auch mehrfach gesagt, wir wollen Jesus sehen. Und da habe ich mich gefragt, wie können wir dieser Sehnsucht der Griechen, was können wir von denen lernen? Die Sehnsucht, das aktive Erkunden, was hinter der Person Jesus steckt und das Nachforschen. Also nicht nur kurz einmal Berührung, sondern dranbleiben, so wie das bei der Gruppe griechischer Pilger gewesen ist. Stellen wir uns einfach mal vor, wir suchen zueinander. Ich gehe zum Harald und suche, Harald, ich lasse mal das Haar weg, wir kennen uns gut. ich möchte Jesus sehen. Kannst du mal helfen? Oder eine Gruppe von euch jüngere Leute geht zum Edmund und sagt, Edmund, wir möchten Jesus sehen. Ich möchte Jesus besser kennenlernen. Vielleicht wird man da manchmal dann denken, oder vielleicht, also sind wir jetzt, gehen wir zu weit. Mir wäre ja sehr gerne in der Gesellschaft abgewertet mit dem Wort fromm. Das sind zu fromme Leute. Aber hier war es so. Bei ihnen war es ein nächster Schritt, würde ich sagen, hin zu Jesus. Das kann man hier gut entdecken. Dem Retter der Welt und auch ihr eigener Retter. Bei mir, wenn ich zurückblicke, war es in meinem Leben mit 16, 17, 18 Jahren geistliches Vakuum in mir und eine totale Unzufriedenheit mit meinem eigenen Leben, die mich in Bewegung gesetzt habe, Richtung Gott, ihn zu suchen. Und dann kommt aber eines Tages einmal der Tag, wo man Jesu Ruf höre. Bei mir ist das nach 2, 3, 4 Jahren der Suche gewesen, wo das passiert ist, wo Jesu Ruf in mein Herz vernommen habe und klar gewusst habe, da passiert etwas, das ist außer meiner Hand. Gott hat mich irgendwie angerührt und bewegt. Und der Ruf ist, komm, folge mir nach. Bei der Lucy war es noch länger, die hat aber nicht gesucht. Die war viele Jahre unterwegs, hat immer wieder punktuell über Gott und Jesus gehört, aber war jetzt nicht aktiv auf der Suche und trotzdem hockt sie jetzt heute hier und ist eine wiedergeborene Christin und folgt Jesus von Herzen. Also die Geschichte sind manifold, für sehr viele. So viele, wie wir hier sind wahrscheinlich. Aber der Ruf ist hier, irgendwann haben wir mal kapiert und wisse im Herzen und Wella, komm, folge mir nach, sagt Jesus. Und dann ist ja gleich sehr oft bei dem Wort der Auftrag dabei, ich will euch zu Menschenfischern machen. Also es geht darum, immer andere Menschen zu segnen durch das, was wir empfangen haben. Ein Mensch, der den Ruf vernimmt, hat in wachsendem Maße Jesus vor Augen. Das ist einfach so. Und ich sage bewusst in wachsendem Maße, ich bin, wie gesagt, ich bin jetzt fast 4 Jahrzehnte in der Nachfolge Jesu und ich habe immer noch zu lernen. Ich muss immer noch durchbuchstabieren, was es bedeutet, Jesus besser kennenzulernen und mit ihm zu sein. Inmitten von meiner Krankheit, mitten von unserer Mutter im Haus und die Fürsorge, die sie braucht und so weiter. Das bedeutet, in den Herausforderungen, die ich noch nie vorher gehabt habe, fragt mich Jesus neu, ja, wie sieht es denn aus mit dem Glauben und mir und unserer Beziehung? Was bedeute ich jetzt für dich in der Situation? Und manchmal ist einfach die Versuchung, dass man abdriftet. Dass man denkt, okay, wie geht jetzt das alles wohl weiter, was wird passieren, etc., etc. Den stromenden Sog, den kennt er ja. Jesus wird aber immer wichtiger, seine Lehre und sein Leben bestimmen mehr, immer mehr unser Leben. Und dazu, zu dem auf Jesus sehen, gehören 3 fundamentale Wahrheiten im Wort Gottes, die immer wiederkehrend sind, die uns die Apostel lehren. Das erste wäre das Achthaben auf Jesu Leben und seine Lehre. Also immer wieder bleibt es wichtig, das Achthaben, das bedeutet da das Lesen im Wort Gottes. Ich lese Markus 9,7. Das kommt aus der Verherrlichung Jesu. Da kam eine Wolke, warf ihren Schatten auf sie und aus der Wolke sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Also hier, das ist der Fokus von Jesu Leben und seiner Lehre. Dann das zweite wichtige Wahrheit ist, das Achthaben auf Jesu Leiden, Sterben und Auferstehen. Das haben wir ganz stark schon gehabt in dem Gottesdienst hier, durch Zeugnisse und auch durch die Lieder. Apostelgeschichte 1,3. Sie waren es auch, denen er sich nach seinem Leiden und Sterben zeigte und denen er viele überzeugende Beweise dafür gab, dass er wieder lebendig geworden war. Während 40 Tage erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Und die dritte fundamentale Wahrheit ist das Achthaben auf Jesu Wiederkunft. Das alles bedeutet auf Jesu sehen, Apostelgeschichte 1, 10 und 11. Während sie noch wie gebannt zum Himmel hinaufblickten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, standen mit einem Mal zwei Männer in leuchtend weißen Gewändern bei ihnen. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen, und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Also das alles bedeutet Jesus sehen, und ihr merkt schon, das habe ich schon hunderte Mal gelesen. Die Wahrheiten, die wir immer wieder lesen, merke ich, die muss er sich verinnerlichen. Und ich denke, das ist so wirkt Gott durch seinen Heiligen Geist, durch sein Wort, dass es realer und einfach tiefer hineinsinkt in unser Leben. Und dann in Fleisch und Blut sozusagen übergeht. Wie ist es jetzt mit dem Alten Testament? Finden wir sowas Ähnliches im Alten Testament auch? Das interessiert mich persönlich immer. Diese Einheit, die von der wir ja kontinuierlich predigen, und die lässt sich auch im Wort Gottes finden. Nehmen wir zum Beispiel den König David. Psalm 16, Vers 8. Sagt er, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Ich habe den Herrn, das war Yahweh damals, nicht Jesus. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Und das hat auch wieder Konsequenz, steht er mir zur Rechten, werde ich festbleiben oder nicht wanken. Das wirkt sich aus. In Hebräer 11, 27, wissen wir, dass der Mose sich an Gott hielt, als sähe er ihn. Dort heißt es, durch den Glauben verließ er Ägypten und fürchtete nicht den Zorn des Königs, denn er hielt sich an den er nicht sah, als sähe er ihn. Wieder nicht Jesus, Yahweh. Und daraus erkennen wir, dass der Glaube eine zentrale Rolle spielt in dem Sehen. Wenn ich Gott sehen will und sehe oder auf Jesus sehe, das bedeutet, Glaube ist immer involviert. Das lernen wir da aus den Versen. Und das lehrt auch Jesus in Johannes 6, 40 zum Beispiel. Ja, es ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben hat, und an jenem letzten Tage werde ich ihn auferwecken. Also den Sohn sehen und an ihn glauben. Den Fokus findet man immer wieder in der Schrift. Und in dem Zusammenhang erkennen wir auch, dass Jesus sehen immer auch Gehorsam bedeutet. Das bringt es mit sich, wenn wir ihn sehen, wie in Apostelgeschichte 1, wenn er sagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommt und dann bis an die Enden der Erde in Jerusalem, Judäa und bis an die Enden der Erde hinausgehen. Also es ist Gehorsam involviert. Und hier erkennen wir dann durch solche Verse, dass die Kraft der Nachfolge kommt nicht aus uns selber, sondern das ist die Kraft Gottes, die Kraft des Heiligen Geistes. Er ist die ausführende Kraft, nicht mir selber. Und letztendlich, der Paulus nennt es in Kolosser, den gleichen Fakt, Christus in uns. Also wenn irgendwie der Heilige Geist nicht geheuer ist, dann nehmen wir einfach die Lehre, die Wahrheit, dass Christus in uns lebt und er bewegt uns. Und er ist die Kraft. Und letztendlich sind es nicht wir nur, aber in Zusammenarbeit mit uns. Und Gottes Kraft ist auf alle Fälle stärker in dem gesamten Prozess, wenn wir in Bewegung sind. Was ist jetzt die letzte Schlussfolgerung dessen, was ich jetzt gesagt habe? Ich verstand hier, dass Jesus und die Apostel, die fordern seine Nachfolger, die fordern Jesu Nachfolger und bekennende Christen auf, ihr Blick immer wieder auf Jesus zu werfen und ihn zu sehen und ihm im Gehorsam Folge zu leisten. Auch war das in meinem Leben immer wieder wichtig, war es seit vielen, vielen Jahren, kommt aus Hebräer 12, die Verse 1 bis 3, das genau das ausdrückt, dass Jesus im Fokus hoben. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert und von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Und unseren Blick auf Jesus richten. Hier immer wieder den Jesus-Fokus. Den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war. Konnte ihn nicht abschrecken, deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Genau, und das Vor Augen halten, das machen wir eigentlich kontinuierlich, jeder, der hier sitzt, denke ich, und das ist auch wichtig. Sonst ist es einfach so, dass wir den Mut verlieren oder dass Satan uns aus dem Rennen drängt. Das ist ein Fakt, weil wir leben nicht in einem Niemandsland, wo uns keine Gefahr droht. Und vor allen Dingen gilt es auch besonders, was ich gerade gelesen habe, für uns heute. Und Jesus sagt es einmal auch zum Thomas: Selig sind die, nicht sehen und doch glauben. Und das gilt sicher für uns heute auch. Und auf dem Weg befinden wir uns, jeder von uns ist auf dem Weg in einer anderen Art und Weise. Und ich lerne einfach in dem Prozess, dass der Glaube ist dynamisch. Der passiert nicht nur einmal, fertig, ich entscheide mich für Jesus und dann laufe ich, gehe meines eigenen Weges. Nee, ist nicht so. Der Glaube ist kontinuierlich in Bewegung. Er ist aktiv, er ist nicht statisch. Er lebt und existiert nicht nur formal. Es ist der Glaube wächst, er ist in meine Gedanken kontinuierlich ein Fakt, der in meinem Leben eine Rolle spielt. Und die Beziehung mit Jesus und dem Heiligen Geist vertieft sich und wird immer vertrauter. Wie man sehr oft im Wort Gottes nachlesen kann. Ich lese noch kurz Epheser 3. Und da können wir noch weiterlesen. Er, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt und der unausschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe euch durch seinen Geist und innere Kraft und Stärke. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Und da können wir noch weiterlesen. Folgende, das wäre alles die gleiche Richtung, dass Jesus in uns Gestalt gewinnt. Das war an Paulus sein Gebet und dafür hat er auch gearbeitet. Lasst uns beten und dann hören wir ein Lied. Und das Lied drückt auch sehr stark aus, das Blicken auf Jesus. Und da wünsche ich mir und ermutige euch da einfach innerlich mitzubeten und es euer eigenes Gebet zu machen. Vater im Himmel, wir möchten dir ganz herzlich danken, dass wir in deinem Wort sehen, dass es möglich ist, dich zu sehen, dich vor Augen zu haben. Und vor allen Dingen für uns gilt das Sehen auf dein Wort, das Hören auf die Impulse, das Lernen mit deinem Heiligen Geist oder mit Jesus direkt zu leben in unserem tagtäglichen Leben. Und da brauchen wir einfach deine Hilfe. Da brauchen wir immer wieder die Fokussierung auf Jesus. Und das bete ich, dass du jedem Einzelnen von uns dabei hilfst in den Herausforderungen unserer Tage und auch in den Versuchungen unserer Tage, in denen wir stehen. Hilf uns, dass wir immer mehr und innerlich bewegt von dir Jesus sehen möchten und ihn erkennen möchten, wer er wirklich ist. Danke dafür. Amen.